Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Manu aus Träumen erwacht, nachdem ich 3 Tage durchgeschlafen habe, gefühlt. Das war die E3-Woche bei Insert Moin, falls ihr euch gewundert habt, warum wir die letzten Tage nichts mehr gesendet haben. Der Manu war völlig verrückt, hat alles durchgepodcastet zur E3. Deswegen war Special-Woche hier bei Insert Moin. Und jetzt ist Samstag, ihr hört Intern Moin und der Micha ist wieder da. Guten Morgen.
Morgen aus der VR-Sphäre. Wir werden noch ewig Announcements machen.
You're breathtaking, Micha. Ah! Du bist Keanu Micha Reeves und wir reden heute über die Woche. Normalerweise machen wir das bei Intern Moin, dass wir nochmal die Woche Revue passieren lassen. Das macht bei der E3 jetzt aber aus dem Grund auch keinen Sinn, weil die Folgen alle frei zur Verfügung stehen. Es waren 7 Podcasts mit 8 verschiedenen Gästen und einer Laufzeit von, schlag mich tot, 6 Stunden und irgendwas, 6 Stunden, 26 Minuten, innerhalb von 56 Stunden aufgenommen, Micha. Mhm. So sieht's nämlich aus. Und deswegen brauchen wir da jetzt nicht nur immer groß drüber reden, aber mich würde natürlich interessieren, wie hast du diese Woche erlebt? Du hast ja nicht die ganzen Nächte um die Ohren geschlagen und die PKs geguckt, aber so ein paar Kleinigkeiten hast du doch bestimmt trotzdem mitbekommen. Und vielleicht gibt es noch ein paar Dinge, über die wir reden können, unter anderem vielleicht Devolver.
Korrekt. Also, wie gesagt, wir wiederholen jetzt nicht alles und ehrlich gesagt bin ich auch gar nicht der Typ für diese Art Veranstaltung. Oh, da ist meine Katze erstmal auf die Heizung getreten. Und
You're breathtaking, Kasimir.
Aber echt, jetzt läuft der hinten rum. Die Sache ist, dass die ganzen Hype-Sachen und Trailer und so, ich bin dem ziemlich müde geworden. Ich gucke das mittlerweile nicht mehr so gern. Ich habe lieber konkrete Sachen. Und wenn ich ehrlich bin, kommen ja auch so viele Spiele dieses Jahr schon raus, sowas wie Astral Chain und so, dass ich irgendwie nicht das Bedürfnis habe, schon 2 Jahre vorher zu wissen, was kommt. Also die Trailer, die wir teilweise dieses Jahr auch gesehen haben, da wussten wir, dass es bei einigen Spielen, dass die dieses Jahr auch dann auch noch rauskommen. Das sind quasi so Update-Trailer oder wir wussten, das ist lange in Entwicklung. Und so wie das Cyberpunk, also das hat Keanu Reeves gesagt, so klar, bestimmt interessant, was da kommt, aber viele Leute zerreißen sich so den Mund darüber, über irgendwelche kleinen Hinweise, die sie da irgendwo sehen in dem Trailer und es wird ja schon jetzt im Vorab zerrissen, ohne dass die Leute das Spiel gespielt haben. Also von daher.
Es war aber auch auffällig, diese E3 war, also bei den Pressekonferenzen zumindest, was ich mir hauptsächlich angeschaut habe, auf der Messe selber ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, aber das war einer der E3s mit dem wohl wenigsten Gameplay auf der Bühne, was ich je erlebt habe. Also es war fast nur Trailer an Trailer mit CGI und geschönten Sachen. Also dass Leute auf die Bühne kommen und selber gespielt haben, war glaube ich, bis auf 2, 3 Ausnahmen überhaupt nicht der Fall diesmal. Ja,
finde ich auch ermüdend, nicht so mein Ding. Ich habe trotzdem 2, 3 Sachen wollte ich trotzdem ganz gerne hervorheben, weil die mir so am Rande aufgefallen sind. Also ich habe die E3 jetzt auch nicht aufmerksam verfolgt. Ich hatte die Woche andere Sachen zu tun, aber die habe dann trotzdem hier und da gelinst und meine Studenten sind auch zu mir gekommen, haben gesagt, ey, hast du gesehen? Und dann habe ich natürlich trotzdem was mitgekriegt. Also erstmal Breath of the Wild 2, toll. Das ist schön. Ich hoffe, man spielt Zelda. Ich werde sehr sauer, wenn in den ersten 5 Minuten Zelda entführt wird und dann musst du die wieder retten.
Ja, das sieht aber nicht so danach aus. Also das bisschen Trailermaterial, was man gesehen hat, da sah es schon so aus, als wären Zelda und Link gemeinsam auf Abenteuertour. Ja. Und wäre doch auch mal cool, so ein Koop-Modus, wo man irgendwie beide Charaktere steuert, wenn sie sich schon nicht trauen, dass man Zelda direkt als Hauptfigur
Jetzt fragen
hat.
Die Leute, Micha, warum willst du denn Zelda spielen? Also ich weiß, Zelda einfach eine coole Sau ist. Seit Smash wissen wir, dass Zelda sau cool ist und deswegen will ich einfach, dass sie die Heldin ist. Außerdem heißt das Spiel Zelda, ja. Also klar, Link ist irgendwo immer im Untertitel. Seht ihr, Link ist im Untertitel. Warum ist Link die Hauptrolle, wenn der irgendwo, naja, jedenfalls.
Der ist ja nicht mal in jedem Spiel im Untertitel.
Stimmt. Naja, gut.
Ja. Aber hattest du auch so ganz krasse Majora's Mask, also das, dieses leicht düstere, gruseligere, das war ja deutlich mehr Horror.
Ja, mit dieser, also mit der Ratte, die auch in dem, in diesem lila Dunst dann irgendwie verschluckt wird und so. Ja. Das finde ich cool. Also finde ich gut. Ja. Mag ich gerne. Und das sind so, das ist natürlich schön und klar. Also alle Nintendo-Sachen sind immer gut. Das Astral Chain habe ich gerade kurz angesprochen. Das kommt ja auch im August schon raus.
Mega Bock.
Das sind so Sachen, über die reden wir dann, wenn es da ist. Dann noch ganz kurz Watch Dogs 3. Ich habe die ersten beiden Spiele tatsächlich ein bisschen ignoriert. Nicht, weil ich die doof fand. Doch, das erste fand ich ein bisschen doof, weil der Hauptcharakter, dieser Pierce, war ein Arschloch. Aber ich habe mir das Spiel jetzt für einen Fünfer gebraucht, für Xbox nochmal gekauft, weil ich dachte, ich gebe dir nochmal eine Chance, bin jetzt nochmal, würde da dem nochmal so einen Anlauf geben. Und den zweiten habe ich einfach vergessen. Kann man das so sagen? Also den habe ich irgendwie auf einer Ubisoft-Veranstaltung angespielt und hatte auch Spaß. Ich fand den richtig witzig, die Stunde. Und habe einfach, als es rauskam, zum Release keine Zeit gehabt und vergessen, dass der existiert hat. Und dann habe ich mir den jetzt auch nochmal für 8 € Gebrauch gekauft. Ein Tipp, ihr könnt eine Menge Geld sparen, wenn ihr die Spiele nicht sofort kauft. Ich habe jetzt Watch Dogs 1 und 2 für 12 € gekauft. Nee, 13. Verrückt. Und Watch Dogs 3 ist, finde ich interessant. Also diese Idee, dass du diese Person in der ganzen Stadt da spielst und dass es Permadeath ist und so. Und da dachte ich am Anfang, ja, nett. Also kann man machen. Irgendwie so ein, hat mich auch natürlich sofort an so ein Brexit-Szenario erinnert. Und
typisch Ubisoft wieder sehr unpolitische Themen.
Ja, genau. Und das ist, also klar, das Gameplay war sehr, sehr gut getaktet und getimed. Das war wie immer so eine Ubisoft-Präsi. Also so wird sich das natürlich wahrscheinlich dann in echter nicht spielen. Es sei denn, man ist einfach sehr, sehr gut einstudiert in diese Szenen. Aber richtig gut fand ich diesen kleinen Abschnitt mit der alten Frau. Das fand ich super. Da habe ich mich köstlich amüsiert.
Das war echt. Ich habe so Monty Python-Gefühle gekriegt in dem Moment, weil man halt in London als alte Frau Leute vermöbelt. Das ist halt original wie der Sketch von Monty Python. Ich finde auch, Legion ist super spannend. Ich hätte es aber echt mal geil gefunden, wenn das, weil es in Europa spielt und in einem Land mit eben strengeren Waffengesetzen, dass man mal so ein Spiel, so ein Revoluzzer-Spiel ohne Waffengewalt irgendwie macht. Also bei Cyberpunk haben sie ja bestätigt, dass man das komplett ohne jemanden zu töten durchspielen können wird. Und das finde ich immer super seit Deus Ex und so mache ich solche Runs ganz gerne, so Pazifisten-Runs. Und das wäre für Legion doch fantastisch, wenn man sowieso Zivilisten spielt, dass man eben nur mit Schockwaffen oder mit Blunts, also mit Schlagwaffen oder so irgendwie da durchkommt. Weil es hatte, obwohl es eben ein London war, ein Europa, hatte es halt total die postapokalyptische USA-Atmosphäre. Ja, also alle jederzeit irgendwie Waffen und du musst wahnsinnig viele Menschen töten, ständig irgendwelche Wachen umbringen und so weiter. Und das haben sie auch gesagt, man wird es nicht spielen können, ohne jemanden umzubringen. Und das finde ich schade. Das würde so nach einem London-Setting.
Ja, gut, dann macht man es halt anders. Dann bringt man alle um. Ist auch gut. Dann ist auch eine Art, London zu befreien. Dann, worauf ich mich wirklich sehr freue, das meine ich ganz ironiefrei, ist das Blair Witch-Spiel. Weil das kommt von Bluebird. Das ist wirklich auch eins der wenigen Horrorspiele, die überhaupt auf der E3 angekündigt waren. Also es war sehr viel Zombie-Kram. Da kommt ein neues Sniper Elite Zombie, was übrigens ein kleiner Geheimtipp ist. Die sind wirklich witzig, diese Zombie-Ableger von Sniper Elite. Besser als die Hauptspiele. Mit Zombie-Nazis.
Zombie-Nazis, mal gespannt.
Ja, ja, richtig, weil man muss auch Zombie-Hitler erschießen und so, das ist super. Und das hat ja diese Snowmo-Mechanik und so, also schon alles witzig. Und da haben sie neu.
Aber ist es trotzdem was für dich, weil es ja ein reiner Multiplayer-Shooter?
Ja, da habe ich, hab ich gedacht, schade, weil das andere, das Zombie-Army davor war ja auch Singleplayer. Also ich hoffe, aber vielleicht gucke ich da trotzdem mal rein. Aber ich finde so die Idee, dieses
vielleicht kann man es mit Bots
spielen. Das glaube ich. Ja, wie Strange Brigade wahrscheinlich, denke ich. Also ich denke, es geht so in diese Richtung. Aber das Blair Witch, das gefällt mir sehr gut, weil ich eigentlich ganz froh bin, dass da überhaupt noch was passiert. Da gab es ja vor 2-3 Jahren noch einen Film. Der war so mittel, der war jetzt nicht kacke, aber wenn man so in der Lore drin war, hat der schon Spaß gemacht. Und es gab vorher ja schon 3 Blair Witch-Spiele, die auch alle mit der Lore verbunden waren. Das fand ich super interessant. Und ich finde schön, dass es, also das, was ich jetzt in diesem Trailer gesehen habe, sah auch so aus, als würden sie sich da wirklich auch tatsächlich an die Hintergrundgeschichte halten. Weil das war damals so, als der erste Film rauskam, haben sich die Leute, die Filmemacher, wirklich so eine Hintergrundgeschichte auch tatsächlich überlegt, die dann so ein paar Jahre zurückgeht. Also der ganze Ort hat irgendwie so eine Vergangenheit und sowas alles. Und das sieht jetzt so aus, als würde man würde das zum ersten Film spielen, also 96, und man ist Teil des Suchtrupps, der dann halt den Jugendlichen suchen muss. Und das ist cool. Also bin ich ziemlich gespannt drauf, weil Bluebird Team hat Layers of Fear und das andere, wie heißt es nochmal? Oh, es liegt mir auf der Zunge, das Cyberpunk-Horrorspiel, was ich so gut fand. Observer. Observer. Genau, also von denen ist das.
Den traue ich viel zu.
Ja. Das wird so eine Art, denke ich mal, Walking Horror Simulator werden, so wie die anderen beiden Spiele auch. Ein komplett.
Ist doch genau das Richtige für Blair Witch. Das ist
genau richtig. Und es sah, ich meine, es ist merkwürdig, weil man sieht da nur einen Wald, aber dieser Wald sieht nach Blair Witch aus. Also die Art und Weise, wie diese Äste es ist so abgedunkelt, die Äste sehen eigentlich eher aus wie Clown. Das hat alles so wirklich so ein bisschen was von einem sehr düsteren Märchenwald so. Und das fand ich super gemacht. Also diese Szene in der Hütte, die man da am Anfang kurz gesehen hat, wo der Typ reinläuft und so, das war wirklich sehr Blair Witch-esque. Und da bin ich gespannt. Und es kommt ja jetzt auch schon im August. Also da freue ich mich drauf.
Sag mal, Hint, Hint, wäre das nicht auch was, Blair Witch-Spiele als Retrospektive slash Hidden Gems? Ich glaube, die kennt keine Sau, oder? Oder waren die irgendwie erfolgreich?
Die waren nicht erfolgreich, das war aber so ein interessantes Projekt von Activision, glaube ich sogar. Und da haben sie drei Entwickler angefragt, die drei unterschiedliche Spiele gemacht haben, aber alle mit derselben Engine, mit der Nocturne Engine. Und das ist witzig, weil Nocturne ist dasselbe Universum wie Blood Rain. Und Blood Rain kennst du bestimmt, ne? Das ist mit dieser Vampirfrau. Yeah. Und das erste Blair Witch-Spiel ist auch ein Crossover zu dieser Nocturne-Blood Rain-Welt. Also man spielt eine Agentin, die aber von derselben Firma kommt wie die anderen beiden Figuren. Das ist total witzig.
Naja, könnte man ja vielleicht mal überlegen, zum Release die Spiele nochmal zu
bündeln. Habe ich damals gespielt, aber das ist echt lange her. Ich glaube, 15 Jahre fast oder so.
Ja, aber du hast die noch
natürlich.
Bestimmt.
Hallo?
Einmal hinter dich.
Ich glaube, es wird aber eher schwierig, die auf einem modernen PC zum Laufen zu kriegen. Das ist ein PC-exklusives Spiel gewesen, alle drei. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das heute noch kriegt. Ich glaube, das war damals Windows.
Vielleicht auf GOG mal gucken, ob es die gibt.
Vielleicht bringen sie es ja jetzt auch nochmal wegen dem Blair Witch-Spiel. Das wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, und dann das letzte Spiel, was ich noch hervorheben wollte, bevor wir zu Devolver kommen, ist ein schönes kleines JRPG, was eigentlich, glaube ich, gar nicht von aus Japan kommt. Das heißt, toll, jetzt hat der Kater sich auf meine Notizen gelegt. Sehr geil, weil ich den Namen gerade ablese. Das heißt Chris Tales.
Weißt du, wie man erkennt, ob Notizen wichtig sind oder nicht? Auf den wichtigen liegt die Katze.
Ja, die liegt da jetzt drauf und freut sich, ne? Du freust dich.
Okay, wie heißt das Spiel?
Chris Tales.
Ja, ich stehe nicht so auf deutsche Comedians. Tut mir leid.
Aber wird auch komisch geschrieben. Also deswegen muss ich jetzt gerade noch mal gucken. Das ist so, also es wird C-R-I-S und dann Tales mit einem großen T direkt hintereinander geschrieben. Und im Gegensatz zu
Tales. Hattest du den Tales-Reihe?
Nee, also das war bestimmt die nächste Frage, die jetzt aufkam. Nein, es hat mit Tales of Arise überhaupt nichts zu tun. Da gab es ja jetzt auch nur einen Trailer, aber aus dem Tales of Arise-Trailer. Habt ihr darüber gesprochen?
Mir nur kurz angesprochen, dass da was kommt.
Mir gibt ja auch nicht viel zu sehen. Also nochmal kurz zu Tales of Arise, sieht super aus, aber man sieht ja nicht mehr außer einen Drachen und dass man magische Schwerter aus dem Dekolleté von der Waifu rauszieht. Super.
Ja.
Das ist der Trailer.
Und,
aber Chris Tales ist geil, weil davon gibt es jetzt eine Steam-Demo, die kann man oder halt eine PC-Demo, die man sich von der Webseite der Entwickler runterladen kann. Die geht auch eine Stunde. Also man kann also wirklich auch schon konkret sehen, worum es da geht. Da spielst du ein Mädchen, die in der Zeit reisen kann, aber das macht die gleichzeitig. Die ist gleichzeitig in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Ach, ja, genau. Das sah super spannend aus als Konzept, dass man da einfach so hin und her switcht und damit irgendwie halt so Rätsel / Kämpfe irgendwie lösen
muss. Genau. Und jetzt denkst du, ja, okay, ist ein fancy visueller Effekt. Und es ist ein fancy visueller Effekt tatsächlich, weil es ist so, dass du, wenn du...
Dreigeteilter Bildschirm.
Genau, das ist so ein geteilter Bildschirm, der ist so nicht genau waagerecht geteilt, sondern es hat so diese Kristall, also es hat ein Dreieck quasi. Du kannst, während du rumläufst, dann sehen, dass dort was in der Vergangenheit ist, was in der Zukunft ist und Gegenwart. Ne? Du befindest dich halt quasi in der Mitte und links und rechts sind diese beiden Sachen, also links Vergangenheit, rechts Zukunft. Und dieses Kristallding bewegt sich halt auch dynamisch hin und her. Also wenn es die Situation erfordert, dann bist du jetzt nicht starr, immer nur diese Perspektive und diese Einteilung, sondern so storymäßig verschiebt sich das so, dass du dann halt manchmal mehr von der Zukunft siehst, manchmal mehr von der Vergangenheit. Und das ist storymäßig ziemlich cool, weil es dreht sich alles um so ein Waisenhaus und du willst natürlich, dass dieses Waisenhaus jetzt nicht irgendwie abbrennt oder Sachen passieren. Und es gibt so eine düstere Macht, die in der Zukunft die Menschen sozusagen beherrscht. Also sie werden sozusagen dämonisch unter Kontrolle gebracht und das musst du verhindern. Und du siehst immer direkt die Auswirkungen. Also du siehst dann zum Beispiel, wenn du über die Straße läufst, dann deine Mutter, die hat dann in der Zukunft ein Kind. Oder du siehst dann dort einen Soldaten, der wird dann in der Zukunft von dieser dämonischen Macht beherrscht und so weiter und so fort. Und das musst du dann entsprechend verhindern. Und du hast jedes Mal, wenn du irgendeine Aktion in der Story durchführst, siehst du dann auch direkt die Auswirkungen. Also es gibt dann direkt am Anfang im Tutorial das einfachste Beispiel überhaupt, dass du einen Samen pflanzt und daraus entsteht dann ein Baum. Und dann erklärt
dir... Aber der ist dann in dem Moment sofort da quasi schon.
Genau, aber erst in dem rechten Bild, also dort, wo die Zukunft halt ist. Und dann erklärt dir so ein Zaubertyp, ein Zeitreisender, du musst natürlich auf den Baum aufpassen und so. Und so ist es aber natürlich mit anderen Gegenständen auch. Also storymäßig, klar, ne, geht's in diese Richtung. Aber interessant ist, dass es auch in die Kämpfe geht. Und das ist geil. Mhm. Und das kann man in der Demo halt wirklich auch mal konkret ausprobieren. Denn es gibt erst einmal das offensichtlichste Beispiel. Da greifen dich irgendwelche Goblins an und dann kannst du die mit dem Zeitkristall entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit schicken. Wenn du sie in die Zukunft schickst, dann sind sie älter und ihre Waffen sind verdorben oder kaputt. Also dann zum Beispiel ist dann irgendwie die Axt, die Holzaxt, die ist dann so irgendwie so beschädigt, dass sie halt einfach nicht mehr so viel Schaden machen. Schickst du sie.
Also das heißt, der Kampf findet parallel in allen drei Zeitzonen statt, weil die sind jetzt dann nicht, also wenn du jetzt, du triffst nicht einen Gegner in der Vergangenheit und dann ist er in der Zukunft schon tot, weil du den Kampf gewonnen hast, sondern die sind auch wie du in allen drei Dimensionen gleichzeitig.
Richtig.
Aber halt altern und
verjüngen sich. Und wenn du die verjüngst, dann werden sie natürlich auch schwächer und so. Aber ich habe ja gerade erklärt, es gibt so eine dämonische Macht, die andere Leute in der Zukunft stärker macht. Das kann also auch sein, dass du, wenn du die in die Zukunft schickst, mit der Absicht, dass die halt schwächer werden sollen, aber in Wirklichkeit stärker werden. Und so weiter und so fort. Also ich bin, das wie gesagt, nur eine Demo, da hast du nur zwei Kämpfe gehabt, wo das mal so erklärt wird, dass nicht automatisch es heißt, du machst diesen Zeitkristall und dann hast du automatisch einen Vorteil, sondern ich glaube, dass da mit einigen Gegnern, das war schon so der Hint, dann so dieser Twist kommt, dass du überlegen musst, wo schicke ich die hin, macht das Sinn, vielleicht muss man auch beides machen, vielleicht muss man die erst in die Zukunft und dann in die Vergangenheit schicken oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber das ist rundenbasiert. Und was mich sofort angesprochen hat bei Crystals, ist der 2D-3D-Stil. Das ist im Prinzip eine 3D-Grafik, wo die Figuren aber in so einem Cookie-Cutter-Stil so reingesetzt sind. Also es sind flache 2D-Objekte und es ist von den Farben extrem reduziert. Also es hat keine Outlines, es hat so pastellige Farben und so. Und es sieht gerade, wenn sie es richtig gut inszenieren und wenn die Kamera entsprechend fährt, richtig, richtig interessant aus. Und das Mädel, das du da spielst, hat natürlich so diese anime-typischen Transformationen. Also es sieht nicht aus wie ein Anime, aber es ist davon inspiriert. Und wenn sie dann zum Beispiel irgendwie so ein Zauberschwert aus der Zeit Dimensionsachse, weiß keine Ahnung, wie die das nennen, auf jeden Fall aus irgendeinem Zeitrift da raus wird, dann läuft die durch so ein Tor, fährt die Kamera so rein, sie läuft dann auf die Kamera zu, nimmt das Schwert, wird dann krasser, was man an der Frisur merkt und an dem Kleid natürlich, und sie läuft raus und ist dann das Magical Girl, die durch die Zeit reisen kann, und das sieht cool aus, es ist sehr, sehr charming, super charmant, und die Musik ist toll, ich habe dann wirklich parallel hier, ich habe ein bisschen was anderes gemacht, aber parallel dieses Spiel laufen lassen, hat jemand diese Demo gespielt und ich war super überrascht, wie gut das ist. Also ich finde das Konzept super gut und deswegen wollte ich es gerne nochmal hier an der Stelle erwähnen.
Ja, gut, dass du so ausführlich jetzt gemacht hast, weil wir hatten das irgendwie so ein bisschen, es waren halt so viele Sachen auf den PKs, dass wir da jetzt nicht so direkt drauf eingestiegen sind, weil wir auch die Demo nicht gespielt hatten, klar. Und es war ja wirklich nur kurz dieser Mini-Trailer zu sehen.
Der diesen drei ist Zeit total nichts sagen, den habe ich mir dann anschließend nochmal angeguckt. Das merkt man wirklich nicht.
Da ging es ein bisschen.
Also wenn ihr einen PC habt, dann, also ladet es euch runter, dann kriegt man einen Eindruck davon.
Gibt ja eine Demo und ist aber jetzt nicht so ein großes japanisches Studio, sondern ein kleines
Indie. Das ist richtig Indie. Also ich weiß nicht mal,
Modus.
Das kommt von Modus. Praktisch. Das sind die Leute, die dieses Ork-Slayer-Spiel rausgebracht haben. Ist ja nur der Publisher. Also die publishen, und die haben auch das Roboter-Kampf-Spiel rausgebracht, was ich mit den Silber gesprochen habe, das City Mayhem. Und die haben wohl ein Ding für so etwas andersartige Spiele, und das Crystals sieht wirklich gut aus, kommt nächstes Jahr 2020, ich glaube, in 6 Monaten oder so ungefähr, haben sie gesagt.
Cool. Schön, schön.
Ja, das war's von mir. Also mehr E3 gibt's nicht, außer Devolver jetzt noch, das habe ich mir gerade noch angeguckt. Ich habe sonst nicht viel, aber ihr habt jetzt auch sehr ausführlich drüber geredet.
Wir haben sehr ausführlich gesprochen. Also, du kannst noch vielleicht für dich bei der Nintendo, was auch direkt kam oder beziehungsweise angekündigt worden ist, Retro-Sachen, Crystal Chronicles kommt wieder. Das war ja doch das, da hatten wir noch überlegt, das war der Game Boy Advance, den man dann an den GameCube anschließen konnte mit diesen Spezialkabeln, gell, und als Controller nutzen. Das war auch cool. Das kommt wieder. Und war jetzt nicht irgendein Shadow Drop von irgendeinem japanischen Rollenspiel noch?
Shadow Drop? Also ich meine...
Ja, also im Sinne von, gibt's jetzt sofort im Store. Oh, wie hieß denn das?
Meinst du jetzt die Secret of Mana Collection?
Nee. Ja, das auch. Nee, Remnant. Wie heißt denn das? Remnant?
The Last Remnant?
Och, The Last Remnant gibt's jetzt
für die Switch. Ach so, für die Switch. Ja, weil es gab's vorher in der HD-Auflage schon für andere Sachen. Aber das ist cool. Last Remnant ist ein sehr, sehr unterschätztes JRPG von Square gewesen. So ein Action-RPG. Mhm. Da ist ja nicht auch jetzt auch Infinity Undiscovered irgendwas abwärtskompatibel geworden. Square hat ja ziemlich viele Sachen irgendwie in ihrer alten Bibliothek nochmal so restauriert. Infinite Indiscovery heißt es, glaube ich. Ist auch so ein unterschätztes JRPG von Square gewesen für die 360. Ich glaube, das ist jetzt backwards kompatibel geworden. Also da kann man viel machen. Die haben ja Grania HD angekündigt, da sind aber leider nur die ersten beiden Grania-Teile dabei. Es gibt eigentlich drei. Also normalerweise ist auf der E3 nicht viel mit japanischen Spielen. Also ich glaube fast, dass...
Aber Square hatte eine eigene Präsentation, da war ganz schön viel diesmal dabei.
Ja, aber das ist ja auch viel Neuauflage und viel, viel, von dem man auch nicht wirklich konkret was sehen kann. Das ist halt wie mit Tales of Arise, ne? Du sitzt da und denkst, ja, nice, aber was noch? Und
give me more.
Genau. Give me more. Und das ist die E3 in der Quintessenz, weil ich weiß nicht, also am Ende bleibt nichts Gehaltvolles übrig. Weshalb? Achtung, Überleitung, ich die Devolver Digital Konferenz großartig finde, weil die haben verstanden, wie sie Leute wie mich ansprechen.
Ja, kurz zur Einleitung, Devolver, der Indie-Publisher, hat irgendwann vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesagt, wir machen jetzt eine eigene PK, wir wollen das auch machen. Man ist ja nur wer, wenn man irgendwie auch eine eigene Pressekonferenz hat. Und dann haben sie sich da auf die Bühne gestellt, haben es zwar gefilmt, aber es sah so aus, als wäre das halt eben... auch so eine Bühne, da ist eine Moderatorin auf die Bühne gekommen und dann haben sie ganz offensichtlich und sehr eindeutig diese typischen Pressekonferenz-Habitus von Sony, Microsoft und Co. veräppelt und da kam dann so eine Anzugträgerin, so eine Businessfrau auf die Bühne, Nina, und hat dann da so Buzzwords rausgeballert und irgendwann ist das Ding völlig absurd geworden, das Publikum war immer nur reingeschnitten aus Stock-Footage und dann sind Köpfe geplatzt auf der Bühne und so weiter. Im zweiten Jahr war das dann auch noch so ähnlich und jetzt im dritten Jahr haben sie den Stil ein bisschen verändert. Es war zwar auch wieder brutal, makaber und lustig, aber sie haben jetzt diesmal auf Nintendo abgezielt und deswegen war es keine PK, sondern eine Digital, Devolver Digital, die erste Ausgabe der Streaming-Show und das war echt gut gemacht.
Ja, weil clever ist ja, dass sie erst einmal direkt am Anfang sagen, das ist die Zukunft. Niemand will mehr diese Messen machen. Das wird so sein, das ist erstmal ein ganz guter Kommentar. Und sie greifen dann zweitens die Lore auf, die sie in den 2 Jahren davor entwickelt haben, mit der Ansagerin und so weiter und so fort.
Das ist wie eine Serie eigentlich schon inzwischen,
ja,
gell?
Ja, super. Und das dritte ist, dass sie halt einfach sehr viele Referenzen haben, die halt das Zielpublikum versteht, weil das, also der Anfang ist zum Beispiel ganz offensichtlich aus Robocop genommen, wo diese Moderator, also die wird ja irgendwie am Ende der zweiten PK erschossen. Super blutig und dann versuchen sie wieder ins Leben zurückzuholen. Und sie können aber, das schaffen sie nicht, weil die ist in so einem Koma-Zustand. Also machen sie die PK einfach in ihrem Kopf.
Weil sie sagen, wir müssen jetzt, E3 ist, wir müssen jetzt. Und ja, dann sagen sie, wir haben hier so ein experimentelles Device, damit können wir die PK in ihrem Kopf, wir brauchen Nina. Und dann beamen sie sich in den Kopf rein, das ist so geil, absurd
alles. Ja, und das ist, und sie haben eigentlich gar nicht so viel angekündigt, viele Sachen sind bekannt. Also das ein Spiel, worauf wir uns vielleicht nicht alle freuen, ist My Friend Pietro.
Das kommt aber jetzt
ja das kommt jetzt raus, ne? Das ist halt dieses ein bisschen Matrix, John Woo-Style inspirierter
2D-Plattformer, der eine Bullet-Time-Mechanik hat. Also immer, wenn du schießen möchtest, dann kannst du in so ein Slow-Mo hüpfen, wie ähnlich wie bei Wet, aber eben halt in 2D. Mhm. Und dann machst du halt die wildesten Akrobatik-Moves und kannst dann mit doppelhändigen Uzis den Leuten die Rübe vom Kopf schießen oder auch eben coole Sachen machen, wie eine Bratpfanne hochkicken, gegen die Bratpfanne schießen und dann strain die Kugeln halt über den ganzen Level.
Ja,
kriegst halt dann Highscore-Jagdpunkte. Aber das ist ja gar nicht so groß das Thema gewesen, weil es war ja keine Neuankündigung.
Richtig. Neuankündigung war ein Spiel, wo du ein Alien spielst, ist mir der Name gerade entfallen.
Eine Alien?
Ja, so eine Tentakel.
Oh, dieses geile Carrion.
Carrion, genau.
Von Phobia
Studios. Super, also das hat mich sofort angesprochen. Man ist nämlich ist so ein Science-Fiction-Szenario, Science-Fiction-Horror, so die Alien-Mutation-Stuff, also quasi Dead Space, ne? Nur umgedreht, dass du nämlich das Alien spielst. Und das ist so eine Kreatur, die hat überall Tentakel-Shit an sich hängen und die kann so an Decken und allen möglichen rumkriechen. Man muss Menschen infiltrieren und zerstückeln und wahrscheinlich in sich aufsaugen, um noch größer zu werden. Ist alles so in so einer Pixelgrafik gehalten und sieht sehr charmant aus und Micha kauft das Day One.
Ey, das ist eins der Highlights gewesen, glaube ich, auf der E3, Carrion. Sie nennt selbst ein Reverse-Horror-Game, weil man eben ja, wie gesagt, den Horror verbreitet und nicht den Horror bekämpft. Und die Tentakel wird immer größer. Mich hat es so ein bisschen an eine Mischung aus Blob und World of Goo erinnert. wo man ja auch diese Wabbelwesen irgendwie so steuert, gell? Und ich glaube, die Mechanik ist ganz geil, dass man eben immer mächtiger und größer wird. Man hat ja auch gesehen, es hat dann so Spezialfähigkeiten, dass man sich irgendwie aus einem Lüftungsschacht auf einmal halt rausfloppt und dann da Angst und Schrecken verbreitet, aber eben auch gegen die Wachen da irgendwie agieren muss. Die haben dann Flammenwerfer und Bomben natürlich und versuchen dann dich natürlich auch aufzuhalten. Und du verlierst wahrscheinlich einfach Masse, wenn du irgendwie getroffen wirst. So stelle ich mir das zumindest vor, dass das quasi deine Lebensenergieanzeige auch ist, wie groß und wobbelig du noch
bist. Ich kann mir vorstellen, dass dann diese, dass die Stärke, die du hast, dann halt auch wichtig ist, im Level voranzukommen, und du musst das irgendwie aufrechterhalten oder so. Also bin ich mal gespannt, wie sie das mechanisch lösen.
Bestimmte Stärken brauchst, um gewisse Gegner zu
besiegen. Ist jetzt aber wirklich eine vage Vermutung. Also ich weiß es nicht mehr als dieser Trailer da, aber es sah auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Und ich, also allein diese Pixel-Blut-Ästhetik, das ist das so Zeug, wo mich ja sich einreiben könnte. Das ist super.
Gibt's leider noch lange nicht, kommt erst 2020.
Ein Skandal.
Wenn ihr mehr Info wollt, Carrion geschrieben, also wie so ein Eigenname, also wie Car und dann aber nochmal Rion, also Carrion mit Doppel R. Nicht Carry On, wie die schlechten Filme aus den. dann gab es noch ein Fall Guys Spiel von Mediatonic, heißen die. So ein eigentlich Last Man Standing in Takeshis Castle mit lustigen Comicfigürchen, oder? Ja,
da sind lauter lustige Figuren runtergefallen.
Ja, aber Takeshis Castle
das
war doch eigentlich die Versoftung davon.
Ja, es ist so ein bisschen, dieses, oder? Ja, oder dieses, wie heißt das, American Gladiators oder so. So in diese Richtung geht das. Ja, hab ich so schulterzuckend wahrgenommen.
Ja, ja.
War jetzt nicht so.
Ist halt so ein Arcade, so ein funny Arcade-Game mit lustiger Physik, wo halt irgendwie Leute von großen Plastikbällen zermürbt werden, aber sah jetzt auch ein bisschen harmlos, also fast schon zu harmlos im Kontext der Devolver-PK, gell? Also innerhalb dieses Kontexts von dieser Devolver-Show wirkte dieses Fall Guys irgendwie fehl am Platz.
Eigentlich fest damit gerechnet, dass dann irgendwie diese Dinger noch explodieren oder so, aber kam wohl nicht. Ja, aber
dann haben sie sich über sich selbst lustig gemacht mit Devolver Bootleg. Da habe ich erst gedacht, das sei nur ein Gag, aber das Ding gibt's wirklich.
Wirklich? Echt jetzt? Das ist kein Witz. Ich dachte, das wäre ein Witz gewesen.
Nein. Eben, ich dachte, das gibt's nicht wirklich, sondern es ist nur quasi eine Satire auf Bootlegs, aber das Ding ist wirklich entwickelt worden. Also Devolver Bootleg wurde von Doink Soft gemacht und es ist eine Software-Sammlung, eine Minigame-Sammlung mit Pseudo-Rip-Offs von berühmten Devolver-Spielen, wie zum Beispiel Enter the Gungeon, Hotline Milwaukee heißt es ja, das ist natürlich klar, ein Hotline Miami und die ganzen anderen Sachen. Luftrousers heißt hier Luftrousers 3, Absolvers gibt's noch, Cat Game und Ape Out Junior. Und das gibt's wirklich im Steam Store. Ist jetzt verfügbar. War dann sofort auch Shadow Drop, also war direkt nach der Digital verfügbar. Kostet irgendwie nur 2-3 Euro und sind quasi so, was kostet's? 1% Rabatt gibt's, wie geil, auf Steam. Kostet 3,95 mit 1% Rabatt. Und ist, so eine 8-Bit, oder? So schlechte PC-Remakes von typischen Devolver-Spielen.
Ja, total. Das ist ja witzig, das ist ja echt eine geile Idee. Ja, die haben echt Humor und gleichzeitig kommentieren sie das, was in der Branche auch nicht so geil läuft, und das ist nicht gut. Finde ich gut. Also ich bin ich jetzt wirklich auch ein Fan von, dass sie das auch nicht so ernst nehmen. Ist aber auch für Devolver auch der einzig richtige Weg. Also man kann sich einfach nicht mit diesen Bühnenshows dann so aufnehmen. Also gehen sie diese Humorschiene und das ist super. Hat mir doch gut gefallen. Also danke, dass du nochmal gesagt hast, guckst du dir vorher nochmal an. Ging ja jetzt auch nicht so lange, 20 Minuten. Also ich hatte Spaß. Ich finde es so geil, wie absurd das Ganze dann auch immer wird irgendwie. Also es ist halt einfach mega brutal. Super blutig. Man sitzt da und denkt, was sehe ich da eigentlich? Das ist super. Ja. Wollte ich abschließend noch, bevor wir das E3-Ding noch abrunden.
Stopp, eine Sache gab es noch, die Arcade.
Ach so,
die
stimmt, eine Arcade. Genau. Von, wie heißt das, Enter the Gungeon, ne? Ja, sah ganz cool aus, weil da auch so Rail-Shooter-Passagen wohl drin sind. Da war ich ganz überrascht. Eine Arcade-Maschine. Wow.
Voll geil, was ist denn das für eine Idee? Also eine Pixel-Arcade-Maschine, die Enter the Gungeon als Rail-Shooter macht. Liebe Grüße nach Karlsruhe zu unseren Freunden bei der Arcade-Halle, da bei den Retro-Games. Bitte schafft euch dieses Ding an. Ich will das nächstes Mal spielen in Karlsruhe. Eine neue Arcade. Absurd, oder? Und das auf der E3. Kommt 2020 tatsächlich wirklich in die Arcades. Gibt es ja bei uns leider nicht so.
Ja, genau, bei uns ist es nicht so verbreitet. Aber ja, wer weiß, vielleicht stolpern wir dann irgendwann drüber beim nächsten Besuch in London oder so. Da gibt es dann noch Arcades oder halt Akihabara. Vielleicht bestellen sie ja wirklich da eins.
Bei deinem nächsten Japan.
Ja, genau, genau, sehr geil. Das wäre sehr witzig. Ja, war gut. Das Devolver-Ding macht Spaß, weil das halt so andersartig ist und ja. Die das nur aufs Korn nimmt. Ich wollte abschließend noch was sagen, bevor wir das mit E3 abrunden. Destroy All Humans Remake. Please count me in. Ich habe jetzt ein bisschen Gameplay-Material dazu gesehen. Geil. Destroy All Humans ist ein richtig gutes, altes PlayStation 2-Spiel gewesen. Davon gab es auch einen zweiten Teil und einen nicht so guten auf der 360. Das ist einfach ist ein Spiel, wo du einen Alien spielst, fieses Arschloch, der in so einem typischen 40er, 50er-Jahres-Szenario dann mit seinem UFO quasi die Welt erobert. Das ist seine Aufgabe. Also du musst halt irgendwie erstmal ausspionieren, aber du kannst mit deinem UFO rumfliegen und Farmen zerstören. Du kannst Kühe entführen und kannst Menschen mit Analproben versehen. Du kannst Gehirne platzen lassen. Du kannst alles machen, was unverschämt und witzig ist. Und es ist eine super Parodie auf das Amerika der 50er. Auch so mit der Propaganda und wie das Ganze dann funktioniert hat. Und Krypto heißt der Typ, also dieses Alien-Vieh. Und der ist eigentlich der Fiesling, aber man mag ihn irgendwann im Laufe des Spiels, weil die Menschen einfach so viel dümmer sind als er. Und das Spiel hat einen ganz wunderbaren Humor. Also ist sicherlich nicht feingeistig, aber einfach schön unverschämt und witzig. Und das Remake sieht ja richtig gut aus. Also es ist ja, ich habe gedacht, naja, okay, die polieren jetzt ein bisschen die Grafik irgendwie auf. Nein, das ist ja richtig.
Ja, und es kommt aus dem Schwarzwald. Wird hier bei mir um die Ecke programmiert. Circa eine Stunde weg bei
Black Forest. Ja, Kudos, sieht wirklich gut aus. Also es ist auf einem technisch wirklich angenehm hohen Niveau. Lief auch flüssiger als das alte Spiel. Das alte Spiel hatte so ein paar Performance-Probleme. Aber ey, wow. Also das sieht einfach nach gutem Spaß aus. Also ich weiß nicht, wie viele Leute sich jetzt für dieses Thema heute noch interessieren. Also ich habe mich ein bisschen überrascht, dass das überhaupt in Angriff genommen wird. Aber ich hoffe, dass
Naja, mehr als für ein neues Bubsy 3D, würde ich mal
schätzen. Ja, das ist wohl richtig. Aber da kommt jetzt auch noch ein zweites Spiel raus, ne? Ein neues Bubsy?
Ja, ja. Lass uns den Mantel des Schweigens darüber ausbreiten.
Ja, aber ist das...
Aber wir müssen den Trailer noch kurz... schaut euch auf jeden Fall den Trailer an von Mars Attacks, wollte ich schon sagen. Na? Destroy All Humans. Weil der ist wirklich... Ich habe erst gedacht, scheiße, jetzt bin ich auf der deutschen YouTube-Seite gelandet. Ich wollte doch den Original-Trailer gucken. Und dann habe ich gemerkt, nein, stopp mal. Das ist der internationale USA-Trailer. THQ hat ganz witzig reagiert. Es wird ja hier in Deutschland programmiert, das Spiel. Und es passt ja auch irgendwie zum Spiel. Auf einmal fängt dieser Trailer an und du hörst Rammstein. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Und Crypto fängt dann an, eben Lip-Sync zu Rammstein, ich will, dann diese Aktionen zu machen, die du schon so erklärt hast. Das ist so ein CGI-Trailer, aber wirklich lustig inszeniert und wirklich cool gemacht und sehr überraschend. Und wenn du auf dem internationalen YouTube-Kanal guckst, dann kannst du sogar österreichische Untertitel einschalten zu diesem Song. Das ist so geil. Also diese Ironie ist da wirklich sehr gelungen in diesem Trailer.
Wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, da freue ich mich tatsächlich drauf. War ja auch eine sehr überraschende Ankündigung, dass das kommt. Und ich glaube, das wird trotzdem noch zünden. Weil es ist irgendwie, also Alien verarsche, also die Welt braucht mehr Krypto. Wenn ihr also wirklich, der Typ ist super. Das ist halt ein Alien-Arschloch. Kann man sich das vorstellen? Alien-Arschloch. Schön. Alien-Arschloch. Also ich möchte einen Alien-Arschloch in Spielen öfter mal. Carry-On ist ja schon cool. Das spielt man auch eine Art Arschloch. Und das hier ist auch ein, der ist halt einfach nicht ganz so eklig. Aber fies.
Gut, das war's mit Michas Resümee noch zur E3. Oder beziehungsweise mehr so ein bisschen Ergänzungen. Und die Limited Run Sachen hast du dir nicht mehr angeschaut, oder? Das sind ja auch noch Sachen für dich, aber da war jetzt auch nicht. Das sind halt nochmal ein paar, die bringen nochmal ein paar Vita-Sachen
zurück. Ich bin halt einfach nur, also das Ding ist, also klar bin ich interessiert an vielen Spielen, aber man sieht halt einfach nicht viel. Also das Arise ist wirklich so ein Beispiel, wo ich denke, es ist geil, es war uns allen klar, dass ein neues Tales kommt, es ist schön, dass es einen neuen Stil hat, ich finde das ja auch alles sofort, das spricht mich ja auch sofort an, nur es ist so nichts sagen, also du siehst ja nicht mehr als diese paar Eindrücke und würde mir wünschen, dass diese ganze Marketingmaschine anders funktionieren würde, dass man nicht irgendwie ein Jahr vorher einen Teaser rausholt, dann kommt der Trailer, Dann zeigen wir nichts in diesem Trailer. Ich weiß ja, ist es das typische Tales-Spiel? Ist das Tales-Spiel jetzt anders? Haben die Sachen, das ist so das typische Beispiel. Das hat, das interessiert mich halt. Und trotzdem, Final Fantasy ist auch ein Witz mittlerweile. Neuer Trailer, neues Datum. Ja, ist es das nächste Datum, wo es nochmal verschoben wird? Oder ist es dann wirklich der Release? Du weißt es einfach nicht. Und dieses Inkonkrete, das nervt. Und ich finde dann sowas wie Destroy All Humans, wo sie dann einfach 15 Minuten Gameplay draufhauen und sagen, hier, guck, das gibt's wirklich. Es gibt einen Trailer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dann angucken, wie sich das spielt. Das ist einfach ohne viel Tara auch. Also einfach so sagen, hier ist der Trailer, guck, wir stellen es einfach 2-3 Leuten vor, wir reden ein bisschen drüber. Das ist, ich mag auch, wie sie das bei Treehouse machen, bei Nintendo. Das ist clever. Ja, ja, ja. Einfach so, hier Astro Chain, wir spielen es jetzt einfach und reden ein bisschen. Der nervt mich immer, dass sie dann trotzdem diesen Zeitdruck haben, dass sie dann irgendwie, also dass die Moderatoren wirklich in jedem zweiten Satz sagen, oh, ich habe so wenig Zeit, wir müssen das jetzt ganz schnell machen, wir haben so wenig Zeit. Ich denke, nein, wir sitzen doch hier in der Direct, ihr könnt doch so viel Zeit machen, wie ihr wollt. Und wenn ihr nur diese, also dann müsst ihr halt mehrere Studios machen. Die Leute klinken sich da ein, was sie am meisten interessiert und nehmt euch alle Zeit der Welt. Und das ist so etwas, was mich an der E3 auch symptomatisch stört. Zeit, in the interest of time. Und du kriegst so 50 Sekunden Happen, wie bei, oder meinetwegen 1,20er Happen, so wie bei den Tales of Arise.
Ja. Ja, bei Final Fantasy VII gab es wenigstens mal richtiges Gameplay zu sehen. Das war wirklich einer der Ausnahmen.
Ja, okay.
Wobei,
ja.
Aber dafür ist bis heute unklar, auf wie viele Spiele das Ganze verteilt wird. Also der erste Teil kommt jetzt ja auf 2 Blu-rays und ist wahrscheinlich nur Midgard, oder? Midgard heißt es, genau. Ja. Und keine Ahnung, wie viele Jahre uns das noch begleiten wird. Die Entwickler selber wissen immer noch nicht, auf wie viele Teile das jetzt angelegt wird. Also kann sein, dass wir 2040 noch irgendwie neue Teile von Final Fantasy VII Remake bekommen. Das finde ich ein bisschen ungewiss. Also da habe ich nicht so richtig Bock drauf, dann mittendrin wieder aufzuhören in so einem Remake. Ist irgendwie doch auch seltsam, oder? Dass sie da noch kein Konzept für haben.
Ja, das finde ich auch merkwürdig irgendwie. Aber da ist wohl einiges nicht ganz so gut gelaufen bei der Entwicklung. Ist mir auch egal.
Aber dafür sieht es gut aus.
Ja, es sieht echt gut aus. Es spielt ja auch keine Rolle. Es wird bestimmt unterhaltsam. Ich bin aber ich muss auch ehrlich sagen, also ich würde niemanden die Freude an den ganzen Forschermaterial wegnehmen. Ich habe selber keine persönliche Verbindung zu Final Fantasy VII. Ich habe tatsächlich erst 8 war mein erstes Spiel.
Das kommt ja auch wieder. Das ist ja übrigens eine der großen Überraschungen gewesen. Final Fantasy VIII Remake ist doch nicht verloren gegangen. Haben es doch irgendwie nochmal wieder hingekriegt.
Ja, ja, aber weißt du, Die Sache ist halt einfach, dass ich denke, das Spiel wird nicht den Erwartungen gerecht. Ich glaube, die Leute erwarten da auch zu viel. Das nervt mich an diesem ganzen Hype-Scheiß. Also das Spiel, der Hype ist ja sehr viel größer, als das Spiel jetzt eigentlich ist. Das wird ja bei Cyberpunk genau das Gleiche sein. Also das Spiel wird ja niemals diese horrenden Erwartungen erfüllen, die durch die ganze Marketingkampagne geschürt werden. Und alle machen damit. Und das ist halt, das macht irgendwie auch ein Stück weit einfach ein bisschen Spiele kaputt. Ich glaube, dass man sich da irgendwann nicht mehr so drauf freuen kann. Achso, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar Bloodlines 2. Da freue ich mich tatsächlich.
Oh ja.
Da habe ich auch. Weil das ist nicht so, das wird auch nicht so, so.
Aber da sind die Erwartungshaltungen auch
immens. Das ist auch, ja, die ist immens. Aber ich finde irgendwie, dass da weiß man, sieht man auch schon direkt am Anfang, was man erwarten kann. Und das sieht auch alles irgendwie, ne, aus wie ein Spiel, wie ein richtiges Rollenspiel, wie eins, was auch nicht perfekte Animationen hat, was nicht perfekt durchgetimed ist, wie bei diesen ganzen Ubisoft-Präsentationen, sondern hast du wirklich einfach mal Gameplay gesehen und ich bin sowas von down für diese geile Vampirwelt, die da irgendwie dargestellt wird. Das ist ja irgendwie so alles so irgendwo zwischen Gothic und verranzter Stadt und alles so in Neonlicht getaucht. Count me in. Das allein von der Ästhetik spricht mir das total an. Und wenn das so dieses typische offene Rollenspielwelt ist, irgendwie, wo du einfach Quests erfüllst, wo es viel Story gibt und so, weil man viel mit Leuten reden muss, dann bin ich auf jeden Fall sofort dabei. Gut. Außerdem ist die Vampirfrau voll süß, mit der man da am Anfang redet.
Ja, freue mich eh drauf auf das Spiel. Ja. Egal wie und wo. Das darf auch ruhig ein bisschen sperrig und kantig sein. Das ist bei Vampires irgendwie voll in Ordnung.
Ja? Nee, das soll ja auch, also das finde ich aber auch gut, dass man da so ehrlich ist und sagt, hier, guck, so sieht's aus. So sieht das Spiel aus. Ja. Kein fancy Trailer mit super fetter Musik, sondern einfach, hier, guck, das ist unser Spiel. Und sowas, die Art von Präsentation, die mag ich tatsächlich. Aber sowas sieht man ja kaum auf der E3. E3 ist ja wirklich so eine aufgeblasene, ja, man kann es ja nicht mal Festival nennen. Es ist eine Werbeveranstaltung, eine riesige. Und die,
klar, ja, war es auch schon
immer. Und das
interessant finde ich halt eben trotzdem, man kann sich ja trotzdem auf Sachen freuen und trotzdem halt kritisch diese Blasen, diese Hype-Blasen irgendwie hinterfragen und versuchen, so ein bisschen dran rumzustechen. Ich finde es trotzdem cool, weil es halt so gebündelt alles ist. Aber diese ganzen Buzzwords, Bullshit-Bingo, das brauche ich tatsächlich auch nicht. Also ich würde tatsächlich auch, ich bräuchte diese E3 als Messe gar nicht mehr. Mir würde es tatsächlich reichen, wenn die einfach so Directs machen. Das also Sony ist ja schon auf die Directs umgestiegen. Devolver jetzt auch. Nintendo macht das, finde ich, auch ganz gut. Einfach 20, 30 Minuten gebündelt. Ein paar Trailer, ein bisschen Gameplay, ein bisschen klar, ein bisschen PR-Company-Zeug noch dazwischen, das gehört ja auch dazu. So jemand wie den Bowser, der dann mit Bowser interagiert, das ist schon nett zu sehen, finde ich. Aber so diese großen Shows wie bei Square Enix, die brauche ich tatsächlich auch nicht mehr.
Ja.
Nun gut, dann noch kurz, reden wir gleich über nächste Woche, was da so ansteht, was du vorbereitet hast. Kurz ins Archiv ein Blick. Ich habe freigeschaltet die Folgen zu Moonlighter, also die Folgen, die von vor einem Jahr erschienen sind, wobei wir da so einen leichten Delay haben. Also eigentlich wären das jetzt auch die E3-Folgen, aber ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen mich mal im Datum vertan. Egal. Die Folgen zu Moonlighter sind jetzt online. Le Buffet vom Juni 2018. Senran Kagura, Peach Beach Splash, eure Folge, du und Sebo. Unravel 2, das war einer der Shadow Drops, glaube ich, von der letzten E3, wenn ich mich nicht täusche. Das konnte man ja auch dann direkt spielen. Und deswegen war das dann eben schon die Folge, nachdem wir das dann direkt gespielt haben. Unravel 2, Shaq-Fu, A Legend Reborn, diese Mega-Gurke, die da rauskam. Da kann man deine Folge nochmal so anhören, wie schlecht es wirklich war. Und wir hatten einen Brunch mit Falco Löffler, mit dem habe ich darüber gesprochen. Das ist der Autor der Neuauflage von Leisure Suit Larry, der Wet Dreams oder irgendwas heißt es, glaube ich, gell? Also das neueste Larry, was jetzt rauskam. Und mit ihm habe ich darüber gesprochen, wie transportiert man so eine Macho-Figur wie Leisure Suit, der ja offensichtlich in den 80ern irgendwie hängen geblieben ist, in die Gegenwart. Das Gespräch hatten wir vor dem Release geführt, also auch da war das Spiel noch nicht da und ich hatte es auch noch nicht gespielt. Das nur so kurz als Kontext und passt vielleicht jetzt gerade ganz gut, weil es frisch für die Switch rauskommt, das Leisure Suit Larry.
Ja, genau. Das ist jetzt, ich glaube, nächste Woche oder jetzt ist es schon raus. Ich glaube, es ist digital.
Kommt, glaube ich, auch schon Tage raus. Jetzt, oder ist jetzt
geil ist ja. Also Wet Dreams Don't Dry heißt es übrigens.
Don't Dry.
Was genau ein geiler Titel ist. Und witzig ist ja, dass auf dem Cover von der Switch-Version ein Pimmel-Cover drauf ist, Pimmelturm drauf ist, der nicht auf der PS4-Cover-Dings vertreten ist. Und
Kein Pimmel, sondern ein Phallus-Gebäude mit Feuerwerk.
Was, nein, das ist ein Pimmelturm.
Das ist ein Phallus-Gebäude, was aus der Spitze Feuerwerk spritzt. Ein
Pimmelturm.
Ein Pimmelturm, ja.
Ja, es ist ein Pimmel. Natürlich ist ein Pimmel. Also, dieser Pimmelturm, um es nochmal zu betonen, ist nur auf dem Switch-Cover drauf, auf der Firma, die eigentlich eher familienfreundliche Sachen macht. Aber das ist ja die Entwicklung, weil Sony zensiert ja jetzt erotische Inhalte.
Zensur ist das falsche Wort.
Oder
also nur ein Staat kann zensieren.
Ja, wie sagt man, reglementiert diese Inhalte, sagen wir es so. Und spornt Entwickler dazu an, diese Inhalte nicht auf ihrer Plattform zu veröffentlichen. Und einfach nur eine interessante Beobachtung. Ich glaube aber, dass das Spiel ansonsten inhaltsgleich ist. Es würde mich jetzt wundern, wenn sie im Spiel dann aber auch das ist irgendwie so ein VR-Turm, ne, der so geformt ist.
Ist ja überall in diesem Spiel. Ja. Gut, soviel zum Archiv. Viel Spaß für Leute, die gerne im Archiv nach unseren älteren Folgen ein bisschen stöbern. Wenn ihr eher auf die aktuellen Sachen steht, dann könnt ihr natürlich auch einfach euch auf nächste Woche freuen. Da gibt's wieder jede Menge neue Folgen und auch natürlich die kommenden Wochen, wenn wir dann auch die Spiele, die jetzt langsam so droppen, besprechen werden und Interviews und Blick hinter die Kulissen ein bisschen werfen, Messen besuchen und so weiter. Das könnt ihr, wenn ihr uns auf unterstützt, auf steadyhq.com/insertmoin und auf patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr euch ein Abo klicken. Dann bekommt ihr für $5 im Monat oder 5 Euro im Monat, bekommt ihr dann jeden Tag eine frische Folge in euren Podcatcher. Und da würden wir uns sehr freuen. Die ganze Arbeit, die wir uns hier machen, die ist komplett werbefrei. Wir haben keine Sponsoren im Hintergrund der Industrie, keine Werbeblöcke, gar nichts, sondern wir sind komplett nur finanziert durch Patreons und Supporterinnen, die uns hier ein Abo hinterlassen. Deswegen wäre es fantastisch toll, wenn ihr das macht. Wenn ihr sagt, kann ich mir gerade nicht leisten, ich möchte euch trotzdem unterstützen, dann schaut auf Twitch twitch.tv/insatmoin vorbei. Da könnt ihr uns ein Amazon Prime-Abo, also ein Twitch-Prime-Abo hinterlassen, was ihr dann kostenlos bekommt. Und dann bleibt auch ein bisschen Geld bei uns hängen. Das sind dann ca. 2,50, die Amazon euch dann quasi sponsort, die dann direkt zu uns kommen. Das würde uns auch sehr helfen, wenn ihr das macht. Und dann bekommt ihr Zugriff auf die ganzen nächsten tollen Wochen, die der Micha jetzt auch schon ein bisschen vorbereitet hat und uns erzählt, was da so ansteht.
Ja. Guck mal, das ist das Moderationsding auch auf. Also wenn du irgendwann mal sterben solltest, würde ich dafür sorgen, dass du auch in so einem VR-Loop landest wie die Nina aus Devolver und wirst dein Leben lang solche Ankündigungen machen. Für immer.
Ja, ich möchte bitte, dass du, wenn ich mal sterbe, dann möchte ich bitte, dass du Insert Moin direkt aus meinem Kopf machst.
Dann, das erlaube ich dir. Das ist vor lauter Brettspielen. Ich bin umzingelt von in so einem Brettspiel.
Genau, du musst dann erstmal den Weg finden. Das ist dann so ein Dungeon-Crawler durch lauter Brettspielkartons, genau. Bis du zu den Videospielinhalten kommst. Ja. Genau.
Pass auf, mein Marathon, mein Aufnahmemarathon beginnt ab heute nach dieser Aufnahme. Es ist geplant. Wie gemacht, das Wort Planung mit Betonung, weil kann ja sein, dass irgendwas davon aus irgendwelchen Gründen nicht stattfindet, aber auf dem Plan habe ich ein Interview mit dem Utz, das ist ein der Producer und Produzent von Vectronom, das ist das Musikspiel, was über Arte erschienen ist. Dann habe ich Back to 1995 mit dem Benny am Start, das ist ein Retro-Horrorspiel, das jetzt für alle Konsolen rausgekommen ist.
Da stehst du gerade drauf, auf diese Retro-Dinger.
Das ist schon geil.
Also diese neuen Retro-Dinger, also neue Spiele im alten Look.
Die so bewusst richtig scheiße aussehen. Also die sehen aus wie PS1-Spiele und ich finde das super. dann habe ich am Wochenende noch vor Rage 2 mit der guten Lara. Und
Endlich Rage 2, weil ich dich die ganze Zeit sitzen lasse, dann muss die Lara einspringen. Das finde ich gut.
Und einen Nachschlag zu Plague Tale. Das ist zumindest so geplant. Und
mit der wunderbaren Marti.
Genau, wenn das mit der wunderbaren Marti, wenn das klappt, terminlich. Und dann steht natürlich auf dem Plan. Ich vermute, dass es nächste Woche eventuell auch kommen könnte, wenn nicht dann schon direkt darauf, aber ich guck mal, dass ich das time. Judgment mit der Miet.
Tolle Gäste, tolle Themen. Judgment, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Das kommt jetzt ja auch. Du hast es schon spielen können, du bist noch unter Embargo. Aber da bin ich sehr gespannt.
Richtig, da kann ich aber ich freue mich. Es kommt offiziell 24. glaube ich, ne? Oder kommt das offiziell raus? Also ich kann euch nicht sagen, wann das Embargo endet. Das ist nämlich Teil des Embargos, also ich würde das nicht sagen. Das ist geil, ne? Man darf nicht sagen, das steht da auch in diesen Verträgen immer drin. Aber ich kann sagen, dass es auf jeden Fall relativ jetzt bald zeitnah ist. Und ihr kriegt dann halt die Folge im Prinzip auch so früh, wie es geht. Also
sobald das Embargo halt
ausläuft. Ich habe das Spiel halt schon durch und wir müssen es quasi nur aufnehmen. Und das ist auf jeden Fall jetzt das, was auf dem Plan steht. Und wir machen mit der Retrospektive weiter. Allerdings erst nach Judgment. Wir machen jetzt erstmal die Judgment-Folge. Und danach werden wir auch über Kiwami 2 reden und hoffen, dass wir dann wieder so ein bisschen ins Rollen kommen.
Und am Montag seid ihr mich noch nicht ganz los, auch wenn ich jetzt dann die nächste Woche etwas Funkstille habe und tolle Dinge wie Petro oder Cadence of Hyrule spiele dann und vorbereite für die übernächste Woche. Ihr hört mich am Montag nochmal, weil da unsere Kooperationsfolge läuft. Wir sind eine Kooperation mit Last Game Standing eingegangen. Das sind Christian Alt und Christian Schiffer. Die haben so ein Format, bei dem eben Spiele gegeneinander antreten. Haben wir letzte Woche ja auch schon kurz erwähnt. Und diese erste Kooperationsfolge läuft frei im öffentlichen Stream am Montag direkt. Folge 2456. Das ist der Wer hat den Gürtel im April und Mai? Da treten alle Spiele aus dem April und Mai, treten gegeneinander an. Und Christian und ich besprechen und streiten uns so ein bisschen darüber, welches Spiel denn das Beste dieses Monats war, beziehungsweise dieser beiden Monate, und können diese Spiele anstinken gegen den Champion Slay the Spire. Das Format sieht dann immer vor, dass eben ein Champion aus dem Vormonat in den Ring steigt und gegen die neuen Spiele des nächsten Monats ansteigt, weil es kann halt einfach nur, ich meine, Videogame-Business ist ein hartes Business, Micha, ja. Es kann einfach nur ein bestes Spiel geben, das geht einfach nicht. Also man kann nicht irgendwie mehrere Spiele nebeneinander gut finden. Last Game Standing, das geht nicht. Aufs Blut, wird da gekämpft. Und abgestimmt wird dann im Forum bei den Kollegen bei Last Game Standing, wird dann abgestimmt, ob Slay the Spire diesen Titel verteidigen kann. Ist natürlich alles mit einem großen Augenzwinkern. Ihr wisst, wenn ihr Insert Moin hört, dass wir da die Abteilungsleiter der Liebe sind. Aber wenn die zwei Christians kommen, da muss es halt immer ein bisschen bluten und kratzen und bürstig sein.
Naja, verstehe. Macht ihr das auch mit Spielecovern? Dann hat Larry ja schon gewonnen mit dem Pimmel Tower, oder?
Ja, das stimmt. Ja, nee, aber das darf nicht antreten, weil es ist eine Neuauflage für eine andere Plattform. Da haben wir gesagt, da werden wir ja wahnsinnig. Wir nehmen wirklich nur neue Spiele, die zum ersten Mal erscheinen in den Ring. Also ja, Remakes, ja. Remaster und Portierungen dürfen nicht gegeneinander antreten, weil sonst wäre nämlich der Sonderfall, dass Slay the Spire ständig gegen sich selber kämpfen müsste, weil Slay the Spire jetzt ja auch für Switch und für PS4 und Xbox rausgekommen ist und immer mit monatweise Abstand. Das heißt, es müsste dann ständig gegen sich selber battlen. Ja, und ich bin gespannt, Anno tritt gegen Last Game Standing an, also ein heißer Kandidat vielleicht. Und im Juni geht's dann weiter mit den nächsten Spielen.
Oh ja, wird auch spannend, weil es ganz schön viel kommt jetzt auch raus, ne? Also die Liste ist ja gut.
Der Juni ist noch ein bisschen schwächer, aber danach zieht's wieder traditionell sehr an. Vor allem der September wird ein krasser Monat, ja.
Krass.
Wir haben viel zu tun.
Jo.
Also lass uns spielen. Wir beenden jetzt diesen Podcast für heute. Wir hören uns also Sonntag, freie Folge der Woche gibt es diese Woche nicht, weil ja die ganzen Folgen öffentlich waren. Also ihr habt, glaube ich, noch genug zu tun, wenn es euch interessiert, mit den Folgen nachzuhören von der E3. Und ansonsten könnt ihr ja auch mal ins Archiv gucken. Da ist ja auch noch ganz viel frei. Also keine freie Folge der Woche, weil ja sowieso alles frei war. Weiter geht's dann am Montag mit einer weiteren freien Folge. Und dann viel Spaß mit Micha nächste Woche. Wir hören uns dann nächsten Samstag wieder.
Bis dann. Tschüss.